NDR Kultur. Das Gespräch.
Am 7. November, also am kommenden Donnerstag, wird in Göttingen der diesjährige NDR Sachbuchpreis verliehen. In die engere Auswahl von noch 10 Titeln hat es auch das Buch Ganz unten im System, wie uns Arbeitsmigrantinnen den Wohlstand sichern, des Journalisten Sascha Lübbe geschafft. Denn es ist, wie es die Statuten des NDR Sachbuchpreises fordern, Zitat, ein Buch, das unsere Gegenwart kritisch beleuchtet, das neue Perspektiven aufzeigt und für die Zukunft unserer Gesellschaft eine gewisse Relevanz hat. Zudem ist es, auch das ein wichtiges Kriterium des Preises, gut und allgemeinverständlich geschrieben. Während der Frankfurter Buchmesse Mitte Oktober hat sich Christoph Bungertz auf der ARD/ZDF-Dreisat-Bühne mit Sascha Lübbe über Ganz unten im System, wie uns ArbeitsmigrantInnen den Wohlstand sichern, unterhalten und zunächst den programmatischen Anfang des Buches zitiert.
Sie machen die Hotelbetten, wischen die Büros, putzen die Toiletten auf Raststätten. Sie stechen den Spargel, ernten die Erdbeeren, pflücken die Äpfel. Sie bauen die Wohnungen, die Universitäten, die Shoppingmalls. Schlachten die Schweine, zerteilen die Hühner, zerlegen die Puten. Sie waschen, umsorgen, pflegen alte Menschen, die selbst nicht mehr in der Lage dazu sind. Sie stehen am Fließband, montieren, schweißen, löten, eilen durch Lagerhallen und Städte, liefern die Pizza, die Jeans und das Weihnachtsgeschenk. Jede von uns hat, glaube ich, sofort ein Bild vor Augen, weil wir alle diese Menschen kennen und wir kennen sie doch nicht. Sascha Lübbe, was hat Sie bewogen, über die Unsichtbaren in unserer Gesellschaft ein Buch zu schreiben?
Ich muss dazu sagen, also ich schreibe schon relativ lang über das Thema Migration, aber da vor allen Dingen über Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Und ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass das Thema Migration in den Medien omnipräsent ist, aber eben immer nur unter diesem Fokus. Also es geht immer nur um Asyl und es geht tendenziell, wird es immer als eine Bedrohung oder eine Belastung verhandelt. Und was in dieser Diskussion halt einfach komplett untergeht, ist, dass es in diesem Land teilweise seit 10, teilweise seit 20 Jahren Leute gibt, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen und hier Arbeiten übernehmen, für die sich schon lange nicht mehr genügend Einheimische finden. Und die halt wirklich teilweise unter prekärsten Bedingungen arbeiten und leben und relativ häufig auch ausgebeutet werden. Mir war es halt wichtig, diesen Menschen ein Gesicht zu geben, deren Geschichten zu erzählen, also wirklich zu sagen, was sind das für Leute, was haben die für Motivation, was haben die für Wünsche auch und zugleich immer zu gucken, analytisch zu gucken, okay, was für ein System steckt eigentlich hinter deren Ausbeutung.
Das Buch heißt deswegen auch Ganz unten im System. Über dieses System sprechen wir sicherlich gleich noch ein bisschen ausführlicher. Das Buch beginnt hier in Frankfurt, gar nicht weit von der Buchmesse. Sie besuchen dort ein Arbeiterwohnheim. Beim Wort Arbeiterwohnheim denkt man vielleicht ein bisschen eher an das 19. Jahrhundert. Junge Männer kommen vom Land in die Stadt. Der Kolpingverein kümmert sich um sie und sie haben dort eine Möglichkeit, erstmal unterzukommen. Arbeiterwohnheim heute für Menschen aus anderen Ländern. Wie sieht das aus?
Traurig. Also das ist ein Heim, das ist gar nicht weit weg von hier. Wahrscheinlich mit dem Auto so 10 Minuten oder so. Und es ist ein relativ großes, isoliertes Areal. Das ist so ein bisschen wirklich tatsächlich eingeklemmt zwischen so einer Bahnschiene und einer Autobahnauffahrt, also wirklich fernab. Ist so umgeben von einem Zaun. Es sind so ein Betonbau, dann so ein paar Baracken. Und ja, drin, man kann sich das vorstellen, also es ist total beengt, kleine Zimmer, 3 Leute pro Zimmer, total karg eingerichtet, Betten, einen Tisch. Ich weiß, ich war bei 3 Leuten auf dem Zimmer, die hatten den Fernseher auf dem Kühlschrank zu stehen, einfach weil einfach wirklich kein Platz war. Und ja, so total heruntergekommene Sanitäranlagen, die man auch längst schon hätte modernisieren müssen.
Ein Männerwohnheim, wo kommen die Männer her, die da wohnen?
Größtenteils aus Rumänien. Also in dem Heim, wo ich war, kamen ein Großteil der Leute aus Rumänien. Es ist generell so, dass auf dem Bau, also da waren viele Leute, die auf dem Bau arbeiten hier in Frankfurt. Das ist generell eine Branche, wo es sehr, sehr viele Rumänen gibt.
Was haben die Ihnen für Geschichten erzählt? Oder vielleicht noch einen halben Schritt zurück. Wie kommt man als deutscher Journalist in diese Parallelwelt rein? Ist das einfach, wenn Sie sagen, es ist so ein abgeschotteter Bereich?
Nee, ist es nicht. Also besonders an dieses Heim wäre ich alleine vielleicht reingekommen, aber da hätte, glaube ich, niemand mit mir gesprochen. Und es gibt dann auch noch eine Sprachbarriere, also das wäre auf jeden Fall auch noch ein Problem gewesen. Ich hatte das Glück, dass ich mit jemandem unterwegs war, mit einem Mitarbeiter des PECO-Instituts. Das ist so ein gewerkschaftsnaher Verein, der sich um diese Leute kümmert. Alexandro Firus heißt er. Und der war sozusagen ein bisschen so der Kontaktmacher zu diesen Leuten. Und ich hatte aber das Gefühl, dass sie am Anfang sehr, sehr misstrauisch sind. und dass, wenn man dann aber mit ihnen spricht, dass diese Leute sehr, sehr froh sind, dass da mal jemand ist, der sich interessiert, weil sie sich schon sehr isoliert hier fühlen in der Gesellschaft.
Und was haben die Ihnen erzählt, diejenigen, mit denen Sie sprechen konnten? Was für Erfahrungen haben Sie gemacht und von welchen Erlebnissen haben die Männer berichtet?
Also was, glaube ich, das Schockierendste ist, ist, dass man, also ich habe auf dem Bau mit insgesamt oder in der Baubranche mit 40 Leuten gesprochen, die meisten von denen kamen aus Rumänien. Und das Schockierendste ist, dass sie wirklich durch die Bank weg alle betrogen werden. Also die arbeiten alle 10 Stunden pro Tag unter der Woche, samstags nochmal 5. Das ist ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz. Die kriegen kein Urlaubsgeld, die kriegen kein Geld im Krankheitsfall. Die werden alle schwarz bezahlt. Also es läuft halt immer so, dass man so einen Teil des Geldes irgendwie regulär aufs Konto ausbezahlt bekommt und den Rest, den kriegt man dann irgendwie in so einem Umschlag zugesteckt. Also das war das verbindende Element, das hatten die alle. Und das andere, was mir aufgefallen ist, nicht nur dort, sondern auch in anderen Branchen, dass es immer um die Familie geht. Also die Leute kommen hierher, weil sie sagen, meine Kinder sollen es mal besser haben als ich. Also die Idee ist, hier so lange Geld zu verdienen, dass man sozusagen das Studium der Kinder finanzieren kann.
Also keiner von denen hat im Prinzip vor, in Deutschland zu bleiben.
Ich habe niemanden getroffen, der wirklich ernsthaft hier sein wollte. Also es mag sein, dass es Leute gab, die am Anfang die Idee hatten und die dann aber natürlich gemerkt haben, wie die Lebensbedingungen sind hier und nee. Oft ist es so, dass Leute sagen, okay, sie bleiben hier, bis sie das Studium für die Kinder zusammen haben oder bis sie sich ein Haus leisten können. Wenn die dann das Geld haben, gibt es Leute, die gehen noch tatsächlich zurück. Es gibt aber auch Leute, muss man sagen, die dann hier so ein bisschen stranden, so, die so ein bisschen durch alle Raster fallen und ja.
Wie funktioniert das in so einem Arbeiterwohnheim? Die Männer verdienen Geld auf der Baustelle, müssen aber dann für die Miete auch nochmal ganz gehörig was abdrücken. Sie haben teilweise erschreckende Zahlen auch in Ihrem Buch drin. Was zahlt man da für so ein Zimmer, für ein Bett?
Ja, beim Arbeiterwohnheim bilde ich mir ein, sind es 350 gewesen. Was ich ein bisschen fast noch erschreckender fand, ist, ich war für das Buch auch in Fürth unterwegs, bei Nürnberg. Das sind ja nicht nur Arbeiterwohnheime, sondern die wohnen, teilweise gibt es auch private Vermieter, die sich dann an den Leuten bereichern. Und ich habe in Fürth so eine Wohnung besucht, da hat der Vermieter wirklich 7 Leute, das waren auch größtenteils Rumänen, in einer Zweizimmerwohnung untergebracht und hat denen auch 350 Euro abgeknöpft fürs Bett. Und man kann sich das vorstellen, ne? 7 Leute, 2 Zimmer, das war einfach komplett voll, ja.
Bevor wir über das System oder das Systematische an dem noch ein bisschen genauer sprechen, lassen Sie uns noch einen Moment bei den Männern bleiben. Es sind ja weitestgehend Männer, die Sie in dem Buch auch beschreiben, aus verschiedenen Branchen. Was macht so eine Erfahrung mit denen? Da gibt es ja zähe, die einigermaßen durchkommen. Es gibt andere, die kommen unter die Räder. Für die ist es einfach nicht auszuhalten und die stranden dann auch mit ihrem Versuch, hier Geld zu verdienen. Was waren da so besondere Schicksale, die Sie erlebt haben oder von denen Sie gehört haben?
Nein, man muss erst mal sagen, es ist ein sehr isoliertes Leben, kann man sich vorstellen. Also die Leute arbeiten 10 Stunden, es ist schwere körperliche Arbeit. Da hat niemand Zeit, Energie, Nerven, Deutsch zu lernen und vielleicht irgendwie Kontakte zu knüpfen. Und wie gesagt, viele Leute haben Familie in der Heimat. Das kriegen ein paar Leute irgendwie gut weggesteckt. Also Klassiker ist, dass man dann so 2-mal im Jahr nach Hause fährt und die Familie besucht. Es gibt aber auch Leute, die damit, also mit dem Getrenntsein nicht klarkommen. Und Alkoholismus ist ein sehr, sehr großes Problem. Also auch in diesem Heim sehr, sehr großes Problem.
Und teilweise sogar die Familie verlieren, ja, für die sie eigentlich Geld verdienen wollten.
Genau, also ich habe so auf dem Bau, das war mir ganz wichtig, so zeigen, dass es auch sehr unterschiedliche Biografien gibt. Ich habe da eine Person porträtiert, der heißt Fabio. Das ist so ein bisschen so ein robusterer Typ. Der wird halt auch schwarz bezahlt, der arbeitet auch länger als erlaubt, aber der kämpft sich da irgendwie durch. Also ne, der sagt, ich kriege hier immer noch mehr Geld als in Rumänien, deswegen mache ich das jetzt. Und dann habe ich einen anderen Mann porträtiert, Adrian. Das ist ein anderer Typ, der hatte ein schweres Alkoholproblem, der war depressiv, der war nicht gut darin, irgendwie Kontakte zu schließen. Und das war jetzt so jemand, der einfach wirklich komplett durchs Raster gefallen ist, ne? Also der dann halt irgendwie über Wochen, Monate keinen Lohn sieht, der zwischendurch auf der Straße landet. Und bei dem war auch tatsächlich die Geschichte, dass er auch nach Deutschland gegangen ist für seine Familie. Also da ging es auch darum, dass er Geld für seine Tochter verdienen wollte. Und dann ist die Ehe aber in die Brüche gegangen und die Frau hatte einen neuen Mann und hat ihm auch untersagt, Kontakt zur Tochter zu haben.
Es gab in Deutschland schon mal ein Buch mit dem Titel Ganz unten. Die Älteren erinnern sich vielleicht, in den 80er Jahren in Westdeutschland. Günter Wallraff, Ganz unten. Er hat sich als Türke Ali verkleidet, hat auf dem Bau gearbeitet, in verschiedenen anderen Gewerben und hat damals für große Aufmerksamkeit zumindest für das Thema derer gesorgt, die nicht gesehen werden. War das Buch für Sie in irgendeiner Weise, Sie sind schon die nächste Generation, Sie kommen aus Ostdeutschland, war das Buch für Sie in irgendeiner Weise relevant als eine Art Vorbild?
Ich finde das Buch, großartig und ich habe einen Heiden Respekt davor, was er gemacht hat. Ne? Dass er in diese ganzen Branchen reingegangen ist, da gearbeitet hat, wirklich so gelebt hat. Also ja, ist ein unglaublich wichtiges Buch auf jeden Fall. Für mich in meinem Buch habe ich ein bisschen, also ich habe eine andere Herangehensweise natürlich. Also ich habe nicht dieses Investigative, ich mache das selbst und ich habe auch einen anderen Fokus gehabt. Also mir war es wichtig, mehr so über die Leute, also die Biografien der Leute, denen mehr Raum zu geben und eben auch nochmal analytischer zu gucken, woher kommt dieses System und warum hält es sich auch.
Ja, wie funktioniert dieses System? Ausländer kräftig, sucht Arbeit, egal was, auch Schwerst- und Drecksarbeit, auch für wenig Geld. Und dann die Telefonnummer. Das war die Zeitungsannonce, mit der Günter Wallraff für sich geworben hat und seine Jobs bekommen hat. Wie funktioniert das heute? Wer wirbt die Männer an? Wie bekommen sie mit, dass es in Deutschland eine Möglichkeit gibt? Und mit welchen möglicherweise Versprechungen werden sie gelockt?
Da gibt's sehr unterschiedliche Wege. Also das Krasseste, was mir ein bisschen einfällt, ist Informelze. Das habe ich gar nicht in meinem Buch, aber das gibt in Berlin so einen sogenannten, den gibt es in vielen Städten, so einen sogenannten Arbeiterstrich. Da sind Leute, die haben halt keinen Vertrag mit keiner Firma, nix. Die sind einfach hier, die stehen dann zu einer gewissen Uhrzeit an einer bestimmten Straßenecke und dann kommt ein...
Die Schauerleute im Hamburger Hafen früher, die auch drauf, morgens darauf warten, welche Jobs es gibt.
Genau, die habe ich in meinem Buch nicht, sondern ich habe bei mir tatsächlich Leute, die hier oftmals für sehr dubiose Subunternehmen tätig sind. Und die werden oft angeworben. Also da gibt's also muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ein Großteil der Leute kommt aus Osteuropa. Also das sind so gewachsene Strukturen seit 2004, dass Leute nach Deutschland kommen. Dann gibt es teilweise wirklich so Büros in den Herkunftsländern, wo die Leute angeworben werden. Es gibt aber auch Online-Plattform, wo den Leuten Arbeit in Deutschland versprochen wird. Und da ist es halt auch oft so, dass den Leuten falsche Versprechungen gemacht werden. Ne? Also, dass sie hierher gelockt werden, dass ihnen gesagt wird, so, ihr wohnt in einer schönen Wohnung und ihr arbeitet 8 Stunden pro Tag und das ist ein Job, den man aushalten kann. Und dann steigen die aus dem Bus und dann heißt es, nee, ihr arbeitet jetzt hier im Schlachthof und steckt ihr halt in so eine kleine verschimmelte Bude, so ein kleines verschimmeltes Zimmer.
Im Baugewerbe läuft es so, dass es Generalunternehmer gibt, die ein Projekt insgesamt abwickeln, die sich aber eben viele Dienstleistungen und gerade die auch derjenigen mit ungelernten Arbeitskräften dann über Subunternehmer holen. Wie funktioniert dieses System? Und da schreiben Sie auch sehr genau ja drüber in Ihrem Buch, dass das eigentlich einer der wunden Punkte ist, der zur Ausbeutung und zum Betrug führen kann.
Also das kann man vielleicht sagen, also ich habe mir 3 Branchen angeguckt, Bau, Fleisch, Transport und dieses System ist in diesen ganzen 3 Branchen gleich. Also ich finde, man kann sich das ganz gut wie so eine Pyramide vorstellen. Man hat ganz oben, hat man so die Generalunternehmen oder Konzerne, die machen die Arbeit nicht selbst, sondern lagern die Arbeiten aus an diese Subunternehmen und die heuern die oftmals migrantischen Arbeiter und Arbeiterinnen an. Ne? Also genau, und man kann sich das dann auch ein bisschen vorstellen, wenn so von oben Geld reinfließt in diese Pyramide, dann bleibt so auf jeder Stufe Geld hängen und es kommt natürlich noch relativ wenig unten an. Und interessant oder besonders interessant ist es beim Bau, das zu beobachten, weil da läuft es über Ausschreibungen. Also sagen wir, die öffentliche Hand macht eine Ausschreibung zum Wohnungsbau. Sagen wir mal, es geht um 1 Million, also meistens geht es um höhere Summen, aber 1 Million ist immer ganz gut, um das so durchzurechnen. Dann gibt es eine Ausschreibung. Dann kriegt meistens das günstigste Generalunternehmen den Zuschlag. Die kriegen die 1 Million.
Weil die öffentliche Hand auch die Vorgabe hat, möglichst günstig zu bewirtschaften.
Genau. Und die behalten dann eine Provision ein. Teilweise werden auch noch so Garantien einbehalten. Das heißt, bis zu 20% bleiben beim Generalunternehmen. Das heißt, beim ersten Subunternehmen kommen noch 800.000 an. Die machen aber dasselbe. Also die führen die Arbeiten auch nicht aus, sondern die behalten auch noch mal Geld ein. Das heißt, da bleibt auch noch mal was hängen. Und dann ist man irgendwann beim dritten oder vierten Glied in dieser Kette. Und das ist dann die Firma, die tatsächlich baut, also die tatsächlich die Arbeit macht. Aber da sind dann nur noch 600.000 Euro übrig. Und das heißt, das ist keine Entschuldigung. Natürlich gibt es auch Leute, die sich bereichern wollen. Aber das ist der Grund, warum diese Subunternehmen dann eben zu diesen ganzen Maßnahmen greifen. Die Leute schwarz bezahlen, sie über die Miete abzocken, unter Druck setzen. Genau.
Sie schreiben ziemlich analytisch, das hatten Sie eben selber schon gesagt, auch über diese Strukturen. Es gibt also neben den vielen Reportagen aus den konkreten Lebensumständen auch Interviews mit verantwortlichen Menschen, die mehr oder weniger an einer anderen Stelle in der Pyramide angesiedelt sind. Wissen die da oben, wie es da unten zugeht, und ist es ihnen egal oder nehmen sie es einfach billigend in Kauf?
Also man muss dazu sagen, dieser Subunternehmerbereich, der ist sehr verwinkelt, abgeschottet. Das sind so Firmenkonstrukte, das sind Scheinfirmen, das sind Strommänner. Die müssen ihre Geschäftsdaten auch nicht offenlegen. Also das ist von außen sehr schwer, da ranzukommen und an Informationen zu kommen. Und wenn man mit Generalunternehmen spricht, dann berufen die sich da auch ganz gern drauf und sagen, ja, so, wir kommen ja an die Daten nicht ran. Tatsächlich ist es aber dieses Problem auf dem Bau so immens, so, das sind solche Ausmaße, also es gibt da zum Beispiel eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, die geht davon aus, dass bis zu 40% der Bauleistung auf dem Bau schwarz erbracht wird. Es gibt Zollfahnder, die sagen, dass jede Baustelle in Deutschland von organisierter Kriminalität betroffen ist. Das heißt, das hat so eine Ausmaße angenommen, dass die Generalunternehmen natürlich wissen, was da läuft. So, vielleicht nicht jeweils im konkreten Einzelfall, und das stimmt, man kommt schwer an die Infos ran, aber im Großen und Ganzen ist es ein offenes Geheimnis.
Eine Analogie wäre ja das Lieferkettenproblem oder das Lieferkettengesetz, dass sozusagen derjenige, der am Ende die Ware anbietet, eigentlich wissen sollte, wo sie herkommt, wie sie produziert wurde und mit welchen Problemen sie in Anführungszeichen jedenfalls behaftet ist. Gibt es denn Tendenzen, da mal was gegen zu tun? Gibt es Leute, die dagegen aufstehen? Gibt es Menschen, die versuchen, daran etwas zu ändern?
Ja, klar, also es gibt natürlich Gewerkschaften.
Muss tun die auch was für die Arbeitsmigranten?
Ja, das wird mehr und mehr, also die werden mehr, gerade mehr und mehr in den Fokus der Gewerkschaften, will ich mal sagen. Also es gibt zum Beispiel die IGBAU, die ist zuständig für Leute, die auf dem Bau arbeiten oder auch für Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten. Da gibt es inzwischen einen speziellen Tarif für sogenannte Wanderarbeit, also für Leute, die kurze Zeit nur in Deutschland sind. Und es gibt natürlich auch, muss man auch sagen, auch in der Politik Bestrebungen und Gesetze. Also es gab zum Beispiel in der Fleischwirtschaft 2021 das Arbeitsschutzkontrollgesetz. Das hat genau da angesetzt, was ich gesagt habe. Also da wurde den großen Konzernen in ihrem Kernbereich untersagt, die Leute, also die migrantischen Arbeiter über Subunternehmen zu beschäftigen. Die mussten die festanstellen.
Stichwort Tönnies, das war der große Fall in Reda-Wiedenbrück. Auch dort sind sie gewesen, um zu recherchieren.
Genau, das hat so den Ausschlag gegeben, möchte man fast meinen, weil nach dieser Pressekonferenz da vor dem Werk in Reda-Wiedenbrück ging es dann bis zum Gesetz relativ schnell. Und dieses Gesetz, wenn man dann so mit Leuten spricht, also mit Beratungsstellen spricht, das hat die Situation der Leute schon verbessert. Also vorher in der Fleischbranche, die Leute haben teilweise 12 bis 16 Stunden gearbeitet, haben teilweise wirklich zu sechst in der Wohnung oder in einem Zimmer gelebt. Das ist in der Breite jetzt nicht mehr so. Aber wenn man dann recherchiert, findet man trotzdem immer noch wunde Punkte und immer noch Leute, die betrügen. So. Aber was ich sagen will, also es gibt auf jeden Fall auch von gesetzlicher Seite Bestrebungen.
Wie ist es mit den Arbeiterinnen und Arbeitern selbst? Haben die eine Möglichkeit, Sie hatten schon das Sprachproblem angedeutet eben, haben die Arbeiterinnen und Arbeiter selbst eine Möglichkeit, sich zu wehren, ihre Proteste zu artikulieren? Oder sagen die, naja, mir geht's vor allen Dingen um das Geld und je eher ich hier wieder weg bin, umso besser, ich bin mal lieber still. Was haben Sie da erlebt?
Es gibt beides. Also es gibt natürlich diese Mentalität, ich bin hier, um mein Geld zu verdienen. Man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, die Leute haben extreme Angst, sich zu wehren. Das gehört dazu, ne? Die kommen halt aus einer extrem ausweglosen Situation, die kommen aus Ländern und in diesen Ländern oftmals auch aus Gegenden, wo es keine Perspektiven gibt. Das heißt, zurückgehen ist keine Option. Und hier in Deutschland ist es oft so, dass an der Arbeit auch die Unterkunft hängt. Also, dass der Chef den Leuten die Arbeit vermittelt. Das heißt, wenn die Leute, sagen wir mal, die bekommen 2 Monate keinen Lohn, dann ist es schon ein Hindernis, das einzufordern, weil der Chef die halt einfach feuern und auf die Straße setzen kann. Das passiert relativ oft. Das heißt, da gibt es eine extreme Hemmschwelle auch und eine extreme, vollkommen begründete Angst, sich zu wehren.
Sie haben auch Beispiele drin von Arbeitern, die alle halbe Jahre den Arbeitgeber wieder wechseln.
Ja. Das ist auch so ein bisschen das Irre in vielen von diesen Branchen, dass man, es gibt eine unglaublich hohe, also die Fluktuation ist deutlich höher als im Rest des Arbeitsmarktes. Das heißt, die Leute wechseln total oft den Arbeitgeber. Also da gibt es eine Bewegung, aber es gibt keinen Aufstieg. Ne? Also es bleibt immer alles so auf der Waagerechten, aber es geht halt einfach, also es geht nicht hoch.
Gehen wir nochmal in die beiden anderen Branchen rein, die Sie etwas genauer beobachtet haben. Über das, die Fleischindustrie haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Transportwesen ist der dritte große Bereich. Ausländische Lkw-Fahrer. Mhm. Wie sieht's da aus und wie ist da das System organisiert?
Also für das Buch habe ich zwei Lkw-Fahrer aus Usbekistan porträtiert, die für eine polnische Spedition fahren. Und hatte da das große Glück zusammen mit einer Dolmetscherin, dass wir die wirklich ein ganzes Wochenende begleiten konnten. Also wir waren mit denen, die mussten 4 Kilometer zum nächsten Supermarkt laufen, weil die natürlich mit ihrem LKW da nicht parken können. Also wir haben die zum Supermarkt begleitet. Wir durften dabei sein, als sie am Sonntag Eintopf gekocht haben in ihrem Wagen. Und zur Lebenssituation dieser Leute muss man sagen, die leben halt in ihren Autos, ne? Also die, gesetzlich müsste es eigentlich die Möglichkeit geben, zumindest einmal pro Woche eine Unterkunft zu haben. Das machen die Arbeitgeber nicht. Die Arbeitgeber sorgen auch nicht, müssten auch dafür sorgen, dass diese Leute in regelmäßigen Abständen in die Heimat zurück können. Das machen die Arbeitgeber auch nicht. Also das heißt, die zwei Männer, die ich da porträtiert habe, die haben über Monate, ich weiß gar nicht, der eine glaube ich sogar ein Jahr ihre Familie nicht gesehen.
Kann unser System eigentlich ohne diesen Niedriglohnsektor funktionieren? Oder ist es ein so essentieller Teil, dass es vielleicht doch zu wenig Bestrebungen gibt, das endlich mal zu ändern?
Ja, das ist so die ganz große Frage. Also wenn man da mit Arbeitgebern spricht, kann man sich vorstellen, ne? Subunternehmen sagen, nee, das geht nicht, weil es ist zu viel Druck von oben. Also es kommt zu viel von den Generalunternehmen an. Wenn man die Generalunternehmen fragt, dann sagen die, ja, nee, das Problem ist sind die Ausschreibungsmodalitäten, also diese Vorgabe, dass alles möglichst billig zu sein habe. Da ist definitiv was dran und das ist auch definitiv ein Punkt, finde ich, wo man ansetzen müsste. Also es gibt zum Beispiel das ist geplant für diese Legislaturperiode, das Tariftreuegesetz. Das würde dafür sorgen, dass öffentliche Ausschreibungen des Bundes eben nur noch an Firmen gehen, die Tariflohn zahlen. Also die Hoffnung ist, dass man dadurch eben diese Dumpinglohnmentalität untergraben kann.
Sind Sie selber optimistisch nach dem, was Sie dort gesehen und erlebt haben, dass sich relativ bald was ändern kann?
Ich weiß es nicht so richtig. Also was mich ein bisschen optimistisch stimmt, ist tatsächlich, dass die Zahl, das klingt ein bisschen komisch, aber die Zahl der Menschen, die nach Deutschland kommen, um diese Arbeit zu machen, nehmen ab. Die nehmen rapide ab, schon seit 2015. Also es kommen immer weniger Rumänen und Polen nach Deutschland, weil die in ihren Herkunftsländern, weil es da auch einen Arbeitskräftemangel gibt, weil teilweise die Leute schon ausgewandert sind, weil die Löhne da steigen und das macht es für die Leute natürlich unattraktiv, hier nach Deutschland zu gehen. Und dass da immer weniger Leute kommen, das ist so ein bisschen die Hoffnung, wird vielleicht dann irgendwann dazu führen, dass sich diese Arbeitsbedingungen bessern. Einfach weil, hatte ich vorher gesagt, die Fluktuation ist total hoch. Also besonders in der Fleischbranche. Die Leute, die im Einstiegsbereich, die halten das nicht ein Jahr durch. Die sind ein paar Monate da und dann gehen die wieder. Und das wird natürlich für die Chefs oder für diese Firmen irgendwann ein Problem, wenn da die Leute immer gehen, aber es kommt keiner mehr nach. So. Und die einzige Stellschraube, die Leute zu halten, wären natürlich bessere Arbeits- und Lebensbedingungen.
Und was ist mit der Gefahr, dass wenn dann keine Rumänen mehr kommen, Menschen aus noch ärmeren Ländern kommen, um diese Jobs hier zu machen?
Genau, also das ist ja so ein bisschen dieses Szenario, was es im Transportwesen gibt, wo es Leute aus Usbekistan sind. Und man hat es teilweise auch in der Fleischbranche schon, wo dann mitunter Leute aus Afrika arbeiten. Das ist aber noch kein Massenphänomen. Also die Sache ist, wir sprechen ja von Drittstaatlern, also von Leuten außerhalb der EU. Und für die sind die Hürden, hier in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, momentan noch relativ hoch. Muss man dazu sagen, da wird gerade dran geschraubt, das ist auch total richtig. Also zum Beispiel das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom letzten Jahr, da gibt es auch ein Kontingent für Hilfskräfte. Es gibt bilaterale Abkommen, jetzt zum Beispiel mit Usbekistan, es gibt den Jobturbo der Regierung. Also es wird versucht, mehr bürokratische Hürden abzubauen und diesen Arbeitsmarktzugang dieser Leute zu vereinfachen, was total richtig ist. Aber ich finde es halt total wichtig, dass man dabei nicht vergisst zu gucken, wie sieht denn die Arbeit dieser Leute konkret aus.
Sascha Lübbe war das im Gespräch mit Christoph Bungertz. Sein Buch »Ganz unten im System, wie uns ArbeitsmigrantInnen den Wohlstand sichern« ist im Hirzel Verlag erschienen und kostet 22 €.
NDR Kultur.